Ja, am Anfang möchte ich erst mal beten, ja. Ja, Herr, ich gebe dir die Ehre. Du hast es hier gesagt, dass ich hier stehen soll. Ich von mir aus, ich wollte nie hierhin. Aber dein Wille geschieht und das ist gut so, Herr. Und Heiliger Geist, berühre du heute Morgen jedes Herz hier. Habe für jeden ein Wort dabei, was ihn auferbaut oder auch ermahnt, je nachdem, wie du es willst, Herr. Ich gebe mich dir ganz hin und dir gebührt die ganze Ehre dafür. Ich danke dir, Herr. Amen. Ja, ich spreche heute über das Thema Autorität und das ist ein ganz heißes Thema. Und ich möchte jetzt erst auch nochmal begrüßen die Livestream-Zuhörer, weil es mir besonders am Herzen liegt, dass dieses Wort in die ganze Welt hinausgeht und er wird wachsen und wir können in eine Dimension, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Ich begrüße natürlich auch unseren Pastor und eine gute Freundin, die Ute aus Hamburg. Ja, Autorität, das ist ein heißes Thema. Und deswegen fangen wir mit einem Witz an. Ein orthodoxer Rabbi in den Vereinigten Staaten spielte leidenschaftlich gern Golf. Sein größtes Problem war, dass er an dem Tag, an dem er eigentlich Zeit hätte, am Sabbat, nicht spielen durfte. So beschloss er eines Tages von der Ostküste an die Westküste zu fliegen, wo ihn niemand kannte, um dort am Sabbat Golf zu spielen. Die Engel im Himmel erkannten sofort sein Vorhaben und meldeten es Gott. Schau ihn dir an. Er bricht den Sabbat. Gott sah es und sagte, ich werde ihm einen Denkzettel verpassen. Dort angekommen, suchte der Rabbi sich den schönsten Golfplatz aus und begann zu spielen. Er legte den Ball hin und schlug. Und der Ball flog und flog auf der idealen Bahn und plopp landete er beim ersten Schlag im Loch. Der Rabbi bekam den Mund nicht mehr zu. Das ist ihm noch nie gelungen. Er legte den zweiten Ball hin und wieder ein fantastischer Schlag und der Ball rollte bis ins Loch. Der Rabbi riss die Arme hoch und stieß einen Freudenschrei aus. Er legte den dritten Ball hin und schlug wieder und genau wie bei den ersten beiden Mal flog der Ball genau ins Loch. Da begann der Rabbi vor Freude auf dem Platz zu tanzen. Die Engel hingegen rannten erbost zu Gott. Wir dachten, du wolltest ihm einen Denkzettel verpassen. Und nun schau an, wie er sich freut. Das stimmt schon. Ich verpasse ihm einen Denkzettel. Er kann es niemandem erzählen. Warum erzähle ich euch diesen Witz? Der Rabbi hatte offensichtlich ein Problem mit Unterordnung gegenüber der Autorität Gottes. Heute möchte ich über das Thema sprechen. Dieses Thema umfasst mehrere Bereiche. Autorität im Allgemeinen, rücksichtslose Autorität und staatliche Autorität. Erster Punkt, eingesetzte Autorität. Was bedeutet das Wort Autorität? Achtung, Anerkennung, Ansehen, Einfluss, Geltung, Gewicht, Kompetenz, Macht, Respekt, Wertschätzung. Römer 13, Vers 1 bis 2 sagt, ich lese jetzt aus der Hoffnung für alle, jeder soll sich den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jeder ist von Gott eingesetzt. Es handelt sich hier weder um einen Vorschlag noch um einen Ratschlag. Wir haben hier eine Anweisung gelesen. Am Anfang steht jeder. Jeder soll sich unterordnen. Das heißt, es gibt keine Ausnahmen. Warum haben so viele Menschen Probleme mit Autorität? Wir leben in einer Demokratie, wo viele Menschen denken, sie hätten Freiheit über alles. Diese Freiheit geht so weit, dass sie sich nirgends unterordnen wollen. Zum Beispiel Arbeitsplatz, Schule, staatlichen Gewalten, Polizei, Feuerwehr, Behörden, Vorgesetzte und so weiter. Und da will ich euch mal ein Beispiel erzählen. Ich war 10 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr tätig, im aktiven Dienst. Und da wurden wir mal zu einem Unfall gerufen. Ja. Ja, für die Livestream-Mithörer, ich habe jetzt hier ein Blaulicht auf das Pult gestellt, was leuchtet. Ja, wir wurden mal zu einem Verkehrsunfall gerufen, einem schweren Verkehrsunfall, und ich bekam die Aufgabe, den Verkehr abzusichern, also umzuleiten. Jetzt stellt euch mal vor, da waren 3 Krankenwagen, Notarztwagen, 4 Feuerwehrfahrzeuge, Polizei, alles war da, und dann gibt es Autofahrer, die wollen nicht umkehren. Die wollen darauf bestehen, durchfahren zu dürfen. Sie wollen sich nicht unterordnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich versetze euch doch mal in die Lage, wenn Sie jetzt in dem Auto drin gelegen hätten, ja? Und so, das ist Autorität, nicht Leben, ja? Und sowas kann man auch gar nicht verstehen. Auch im Reich Gottes gibt es eingesetzte Autoritäten. Gottes Reich ist keine Demokratie, sondern ein Königreich, genau. Es gibt dort Positionen, eine Hierarchie und delegierte Autorität. Auch in unserer Gemeinde gibt es eingesetzte Autoritäten. Das heißt, wir haben einen Pastor, eine Pastorin und eine erweiterte Leiterschaft, Bereichsleiter, Zellleiter, Gemeindemitglieder und natürlich auch gern gesehene Besucher. Der Pastor übernimmt den Kurs des Gemeindeschiffes. Er muss ja auch später Rechenschaft vor Gott dafür ablegen. Wenn wir uns unserem Hirten widersetzen, rebellieren wir auch gegen Gott, weil der Pastor von Gott eingesetzt ist. Selbst wenn er einen Fehler machen würde, haben wir kein Recht, ihn zu verurteilen oder schlecht über ihn zu reden. Warum? Weil es geht hier nicht um den Pastor, es geht hier um das Amt, das er innehat. Und mein Lieblingsbeispiel aus der Bibel, das das ganz gut darstellt, ist bei Mose, Aaron und Miriam. Die waren aus der Knechtschaft von Ägypten heraus und wollten ins verheißene Land. Und Mose war der eingesetzte Leiter und Führer des Volkes. Er hatte diese Position inne. Und laut dem Gesetz durften Israeliten nur unter dem eigenen Volk heiraten. Mose hatte aber eine Äthiopierin geheiratet. Jetzt machten Aaron und Miriam ihm Vorwürfe. Was er gemacht hatte, war nicht richtig. Das brauchen wir jetzt gar nicht abzustreiten, ja? Nur, sie hatten kein Recht, ihn anzuklagen, weil nur Gott das Recht dazu hat. Am heiligen Zelt sprach Gott zu den Geschwistern dann ganz deutlich, würde ich sagen. Er sprach zu ihnen wortwörtlich: Wie könnt ihr es wagen, meinen treuen Diener Moses anzuklagen? Daraufhin wurde Miriam sofort mit Aussatz geschlagen. Mose trat für sie ein und sie behielt diesen Aussatz noch 7 Tage lang. Erst dann durfte sie wieder zurück ins Lager. Der Herr legt großen Wert auf das Achten von eingesetzter Autorität. Ein weiteres Beispiel, das könnt ihr euch ja jetzt denken bestimmt, David. David ist ein Mann gewesen, also ist ein Vorbild für mich. So wie er das gelebt hat, was er durchgemacht hat, da müssen wir uns beim Lesen mal wirklich hinterfragen, was er alles erlebt hat auch mit Gott und wie treu er war. Wie ging David mit Autorität um? Saul war König von Israel. Er hatte vor Gott gesündigt und David war als neuer König von Samuel gesalbt worden. Saul hatte aber immer noch das Amt inne und verfolgte David und trachtete ihm nach dem Leben. Und 2-mal bekam David die Gelegenheit, Saul zu töten. Was tat er? Das können wir nachlesen in 1. Samuel 24, Vers 7. Der Herr bewahre mich davor, meinen König etwas anzutun. Niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König gemacht. Das war Davids Achtung für seinen König gegenüber. Obwohl das Recht auf Davids Seite war, ja, aber er durfte nicht dagegen gehen. Und es dauerte insgesamt 14 Jahre von seiner Salbung bis zu seiner Krönung. Gott richtete Saul später für seinen Ungehorsam. Wie tat er das? Saul führte Krieg mit den Philistern. Die Israeliten verloren die Schlacht. Saul und seine Söhne wurden getötet. Freute sich David darüber? Nein. Was tat er? Er schrieb ein Liebeslied, das an Saul und Jonathan gerichtet war, und lehrte es die Bewohner Judas. David ehrte seinen Leiter auch über dessen Tod hinaus. Darum wurde David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Lesen wir dazu Psalm 19, Vers 10 bis 12, von David geschrieben. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Herr, ich gehöre zu dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Auch er spricht hier von Belohnung, so wie es der Thomas letzte Woche gemacht hat. Ehre, wem Ehre gebührt. Und wenn wir das befolgen, werden wir auch belohnt dafür. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Und das ist ein ganz heißer Punkt. Rücksichtslose Autorität. Und hier scheitern viele Menschen. Wie kann es sein, dass ein guter Gott rücksichtslose und brutale Menschen in Positionen einsetzt, in denen sie Autorität besitzen? Die Antwort ist einfach. Gott ist der Ursprung jeder Autorität, aber nicht der Ursprung von Rücksichtslosigkeit und Brutalität. Der Mensch ist für diese Verhalten verantwortlich, nicht Gott. Sollen wir uns Menschen in diesen Positionen auch dann unterordnen, wenn sie uns misshandeln? Gut, sehr gut. Ihr seid schon gut gelehrt worden. Klasse. Jawohl. Was sagt Gottes Wort darüber? 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren mit der notwendigen Achtung und nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Ungerechten. Auf unsere heutigen Verhältnisse übertragen würde diese Aussage etwa folgendermaßen klingen. Alle Angestellten und Arbeiter sollen ihren Arbeitgebern und Vorgesetzten alle Ehre erweisen, auch wenn sie ungerecht sind. Und darüber kann ich Zeugnis geben, weil ich habe es selbst erlebt, ich weiß, wie es ist, und das jahrelang. Ich spreche jetzt über diese Angelegenheit, ohne meinen früheren Chef anzuklagen oder schlecht über ihn zu reden. Ich habe nämlich jeden Tag für ihn Gott um Gunst gebeten. Ich habe für ihn gebetet. Gott wollte meinen Charakter ändern. Und er tut es auch manchmal über diese Wege. Das ist eine ganz schwierige Situation und nur mit Gottes Hilfe kommst du da heraus. Oder du gibst vorher auf, aber dann hast du die Prüfung nicht bestanden. Ich fange mal an zu erzählen. Alte Firma, Thema Abrechnung. Am 15. Monat sollte normalerweise immer Abrechnung geben. Der 15. kam und ging, keine Abrechnung. Mit dem 16. und 17. ging es genauso und am 18. gab es dann etwas schwarz auf weiß in die Hand, die Abrechnung. Aber es dauerte dann immer noch 3 Tage, bis das Geld überwiesen wurde. Meine Frau hat in diesen Tagen immer schon gefragt, Bernd, Abrechnung, was sollte ich sagen? Nein. Ich hatte persönlich aufgegeben, mit dem Thema mich auseinandersetzen zu müssen. Ja, mir war es eigentlich vollkommen egal, Hauptsache ich überlebe irgendwie. Das war auch nicht richtig. Thema Überstunden. Normale Arbeitszeit im Monat beträgt ca. 160 Stunden. Bei uns waren es manchmal 200, 230 Stunden. In Wirklichkeit waren es noch mehr Stunden, denn die Heimfahrt von der Arbeitsstelle wurde nicht bezahlt. Die späteste Uhrzeit, die ich einmal nach Hause kam, waren 22.45 Uhr. Ein anderer Punkt war auch, wenn für eine Baustelle nicht alles bestellt wurde und wir improvisieren mussten auf Geheiß des Chefs. Wenn es dann zur Reklamation kam und wir ihn damit konfrontiert haben, dass er uns den Befehl gegeben hat, das so zu tun, wie er gesagt hat, dann hat er gesagt, das habe ich nicht gesagt. Damit musste ich erstmal fertig werden. Also, was mussten wir umstellen? Wenn ein wichtiges Teil auf der Baustelle gefehlt hat, aufhören, einpacken, nach Hause fahren. Auch wenn es viel Ärger gab, ich war am nächsten Morgen wieder der Erste in der Firma, habe aufgeschlossen und habe alles für den Tag vorbereitet. Aber das habe ich alleine nicht geschafft. Nur mit Gottes Hilfe kommst du durch so ein finsteres Tal. Thema Urlaub, das war auch ein ganz heißes Thema für die Erika immer. Da ist sie hochgegangen, manchmal wie eine Rakete und auch zu Recht. Ja. Offiziell hatten wir 2 Wochen Urlaub. Dann hieß es, ja, am Montag müsst ihr noch arbeiten und am Dienstag. So, dann waren es nur noch 7 Tage. So, dann haben wir die 2 Tage noch gearbeitet und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir Urlaub. Und 3 Tage später klingt das Telefon, ihr dürft nochmal. Und das ist schlimm, wenn man da drin steckt, man kommt nicht heraus und dann hat man nur eine Chance. Das muss man mit Gott abmachen, man muss Gott mit ihm reden, ansonsten geht man unter. Am Jahresende, wir haben immer bis zum 23. Dezember voll gearbeitet, war ich so platt, K.O., fertig, nicht nur körperlich, auch geistig, weil das strengt ja auch an, dass ich die erste Woche nur auf der Couch gelegen habe. Das heißt, aufgestanden Couch, gegessen Couch, Abendbrot Couch, ins Bett geschlafen. Eine ganze Woche lang ging so. Ging das so, ja. Ich weiß von einigen Geschwistern, denen es genauso gegangen ist. Heike Hoffmann zum Beispiel. Ja, ich weiß es. Und sie hat, zum Glück hatte sie einen starken Mann an ihrer Seite, der für sie gekämpft hat. Das finde ich absolut gut hier. Oder die Lotte. Der ist es genauso ergangen und sie steckt noch voll in diesen Umständen. Sie hat keinen starken Mann an ihrer Seite. Was macht sie? Sie hat eine starke Zellleiterin an ihrer Seite. Das finde ich super. Sie beten jeden Morgen zusammen am Telefon, bevor sie zur Arbeit geht. Das finde ich absolut stark. Ja, du brauchst nicht alleine kämpfen. Hol dir Hilfe. Während der ganzen Jahre, wo ich das durchlebt habe, bekam meine Frau ein Bild von Gott geschenkt, das folgendermaßen aussah. Eine Ampel und die war auf Rot. Das heißt, ich durfte nicht kündigen, ich musste dort bleiben. Gott hat an mir noch etwas nicht gefallen und das musste erst noch so geschliffen werden, wie er es wollte. Und das ist ein harter Prozess und er tut auch weh. Im Dezember 2011 bekam Erika ein neues Bild. So eine Ampel und die war auf grün, ganz genau. Und da wusste ich Bescheid, dass ich mich nach einer neuen Arbeitsstelle umsehen darf. Ich wollte noch den Frühling abwarten, dann wie so ein Zugvogel weiterziehen, aber das war nicht Gottes Wille. Was dann folgte, ist Gott pur. Im Februar war ich bei meinen Eltern zu Besuch und meine Mutter sagte zu mir, dass in Mengeskirchen ein Ort weiter ist das bei uns. In der genau derselben Branche, wo ich arbeite, Arbeiter gesucht werden. Ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich drum, aber ich wollte noch ein bisschen abwarten, weil Februar ist noch ein bisschen kalt und so. Dann am Montag rief mich meine Frau an. Die neue Firma hat bei uns zu Hause angerufen und hat gefragt, ob ich Interesse hätte. Ja, also Vorstellungstermin vereinbart. Ich wusste sofort, dass ich diese Arbeitsstelle habe, weil ich habe durchgehalten. Das ist Gottes Wille. Dementsprechend war auch dann mein Auftreten. Ich war die Ruhe in Person und mein neuer Bauleiter hat die ganze Zeit gesprochen. Als es dann um Stundenlohn ging, da habe ich Dr. Vagis aus der ISDD Bibelschule zitiert, ein indischer Pastor. Den Satz habe ich mir so gemerkt, weil ich finde ihn so gut. Wer Peanuts bezahlt, bekommt nur Affen. Und dann noch, aus der Bibel habe ich zitiert, die wussten damit gar nichts anzufangen. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich habe das bekannt gemacht. Ja, ich habe es ausgesprochen. Und mein alter Chef, der hatte das ja mitbekommen, dass ich mich jetzt neu beworben habe. Ja, und der wollte mir auf einmal 1 Euro mehr Stundenlohn geben. Da habe ich mir gedacht, Bernd, weißt du was, jetzt legst du mal noch 1 Euro drauf und dann gibst du mal die Forderung ab. Ich habe es gesagt. Kein Widerspruch, gar nichts. Ja, okay, weiter ging's. Und es gab noch viel, viel mehr. Das war von Arbeitskleidung, von Auto. Ich darf mit dem Auto samstags fahren und so weiter. Überhaupt keine Probleme, ja. Und es passt auch alles zusammen, was da, wenn man die ganzen Umstände jetzt sieht. Die Firma hatte im letzten Jahr im Dezember haben die ein Auto bestellt, einen LKW-Transporter und der sollte am 1.3. geliefert werden. Am 1.3. habe ich mich dort vorgestellt und am 1.4. habe ich angefangen. So passt das alles zusammen, wie Gott das macht, ja. Aber wir müssen wirklich durchhalten, bis zum Schluss, bis Gott sagt, jetzt darfst du gehen und nicht vorher. Und am 1.4. habe ich jetzt dort angefangen. Das ist jetzt in Mengeskirchen die Schornsteinsanierung und ein Obenstudio und ich bin von Anfang an dabei. Es ist schön, wenn man sieht, wenn eine Firma von Anfang an mit aufgebaut wird. Und es macht Spaß. Und auch, ich werde dort geachtet und geehrt. Und das ist das, was ich eigentlich bei der anderen Firma nicht erlebt habe. Wo ich meinen Chef geehrt habe und geachtet habe. Ja? Und auf einmal werde ich erhoben. Und mir macht es Spaß. Und jetzt bete ich halt für die neue Firma. Und kaum war ich bei der alten Firma weg, war es 2 Monate später, ist sie aufgelöst worden, ja. Das war eine harte Zeit für mich. Mein Charakter wurde nach Gottes Vorbild geschliffen und ohne ihn hätte ich das nicht überstanden. Was sollen und was können wir daraus lernen? Gott ist Unterordnung und Ehre sehr wichtig. Wenn wir dies befolgen, hat das einen dreifachen Nutzen für uns. Erster Nutzen, der steht in Psalm 9, Vers 19. Das habe ich auch so wie der Thomas bei einer Tageslese gelesen. Auf einmal habe ich gesagt, das passt ja ganz genau für die Predigt. Wer sein Recht nicht durchsetzen kann, den hat Gott nicht vergessen, auch wenn es zunächst so scheint. Wenn du jetzt gerade in diesen Umständen steckst, mache das, diese Bibelstelle zu deiner Bibelstelle. Lerne sie auswendig. Pinne sie dir irgendwo an die Tür, wenn du aus dem Haus gehst. Wer sein Recht nicht durchsetzen kann, den hat Gott nicht vergessen, auch wenn es zunächst noch scheint. Weil am Ende siegt immer Gott. Entweder wird er dein Arbeitgeber verändern oder er wird dir eine bessere Stellung geben, wo du erhoben wirst. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, wie du darauf reagierst, für Gerechtigkeit zu sorgen. Entweder du machst es selbst oder du überlässt es Gott. Das heißt, du musst es dann hinnehmen, durchleben und dennoch deinen Arbeitgeber ehren. Ja? Du musst das tun. Auch wenn du ihn nicht leiden kannst und so weiter, es ist vollkommen egal. Wenn er dich anbrüllt, ist auch egal. Du sollst ihn dennoch ehren. Und dann bekommst du die Ehre. Wenn du selbst für dein Recht sorgen willst, zieht sich Gott zurück. Dann stehst du alleine da. Überlege es dir, ob du das machen willst. Zweiter Nutzen. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Und den Punkt, ganz ehrlich gesagt, den habe ich nicht verstanden. Ich habe immer gedacht früher, oh, warum soll ich jetzt meinen Chef, der mich anbrüllt, der mich ungerecht behandelt, der lügt und betrügt, warum soll ich den segnen? Warum? Ich wusste es gar nicht. Ich habe immer den Segen gleichgesetzt mit Finanzen. Und das war mein Fehler. Es geht gar nicht darum, dass unser Chef dann noch mehr finanziell gesegnet wird, sondern es geht darum, dass Gott an seinem Herzen arbeiten kann. Wenn wir unseren Unterdrücker segnen, dann kann Gott an seinem Herzen wirklich bauen. Er kann da etwas verändern. Und es ist ein schwieriger Prozess, weil unser Ego will ja aufmucken, sagen wir mal auf Deutsch. Es will ja aufbegehren, ja. Aber es nützt nichts. Gott sieht das aus einem ganz anderen Winkel wie wir. Und auch heute, wenn ich jetzt über die Situation nachdenke, alte Arbeitsstelle, neue Arbeitsstelle, da frage ich mich manchmal, wie habe ich das ausgehalten so lange? Weil du steckst ja da drin, du kommst ja nicht raus. Du weißt genau, du darfst nicht gehen. Du musst dort bleiben und du musst das Beste draus machen. Und das schaffst du wirklich nur mit Gottes Hilfe oder mit einem guten Freund, der dir hilft, der mit dir betet, der dich trägt oder einen starken Ehepartner, der dich aufmuntert. Das ist absolut wichtig. Kämpfe nicht alleine. Dazu sind wir nicht gemacht worden. Dritter Nutzen. Befolgen wir dies alles für die Livestream-Zuhörer. Ich halte jetzt hier gerade einen großen, wunderschönen Glasdiamanten hin, keinen echten. Das ist das Bild, das Gott von uns hat. Er will uns so formen wie diesen Diamanten hier. Und jede Ecke ist geschliffen. Und kommt jetzt so ein Diamant so wunderschön aus der Erde? Nein, das sind Rohdiamanten. Dann werden diese Diamanten ja angesehen. Dann wird eine Zeichnung gemacht. Dann wird geguckt, dass man wenigstens von dem Material verliert und wie er am besten zur Geltung kommt. Und so macht das Gott genauso auch mit uns. Er will, dass wir genauso wie dieser Mann Diamant strahlen, für ihn, nicht für uns. Und wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt, da gibt es ganz verschiedene, wie man den schleifen kann, wie man dann, habe ich mal gehört bei einer Dokumentation, dass einer einen neuen Schliff erfunden hat und so weiter. Also das ist wirklich super. Und Gott schleift uns auch. Und manchmal, dann sagt der Thomas, die Ecke gefällt mir noch nicht, da wird noch ein bisschen dran gefeilt. Ja, ich weiß es. Und es tut weh. Aber das Endergebnis ist gut. Und das sollen wir nie vergessen, ja? Heißt das jetzt auf gut Deutsch, dass wir dem unserem Chef immer gehorsam folgen müssen? Nein, genau. Was ist der einzige Grund, wenn wir seinen Befehl nicht befolgen müssen? Genau, Hilde, ganz genau. Wenn es gegen das Wort Gottes geht, dann haben wir das Recht. Und das ist der einzige Grund, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Wenn er sagt, du sollst lügen oder betrügen, dann hast du das Recht, wirklich zu sagen, nein, das mache ich nicht. Die Bibel fordert uns auf, uns Autoritätspersonen unterzuordnen. Es wird uns jedoch nicht befohlen, ihnen bedingungslos zu gehorchen. Es besteht ein Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam. Unterordnung bezieht sich auf unsere Herzenshaltung. Gehorsam bezieht sich auf unser Handeln. Aber wir müssen den immer noch ehren, das dürfen wir nie vergessen, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir, der uns aufgefordert hat, so etwas Negatives zu tun, den müssen wir trotzdem immer noch ehren, weil er ist unser Vorgesetzter und Gott ist das absolut wichtig. Und es gibt ein geistiges Gesetz, das hinter allem diesen steht. Wenn wir die ehren, die Gott über uns eingesetzt hat, dann ehren wir Gott. Und er wird uns seinerseits dafür ehren. Ich sage es nochmal. Wenn wir die ehren, die Gott über uns eingesetzt hat, dann ehren wir Gott. Und er wird uns dafür ehren. Ja, das ist... Da fällt mir gar nichts mehr ein, weil das ist so tiefgründig hier. Und da können wir uns auch ganz bewusst machen, wie oft wir fehlen in diesem Bereich. Bewusst oder manchmal auch unbewusst, ja? Ehre wiederum wird als Ansehen, Achtung, Wertschätzung, die jemand bei seinen Mitmenschen genießt, definiert. Der dritte Punkt, das ist auch ein heißer Punkt. Alle staatliche Obrigkeit weltweit ist von Gott eingesetzt. Und da haben selbst Christen Probleme. Und ich weiß, kenne einige, ich habe einige gekannt, die mit diesem Punkt Probleme hatten und die sind heute alle nicht mehr da. Die sind weg. Alle staatliche Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Unsere Bundeskanzlerin, der Bundestag, Gerichtshof, öffentliche Ämter, Schulen, soziale Einrichtungen, alles ist von Gott eingesetzt. Sind das jetzt meine Worte? Nein. Römer 13, Vers 3 bis 7 ist eine längere Bibelstelle, aber sie trifft diesen Punkt zu 100% auf den Kopf. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die öffentliche Gewalt steht im Dienst Gottes, zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten, denn Gott hat dir nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrage Gottes, wenn sie alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zu einem ist es das drohende Urteil Gottes, zum anderen aber eurem Gewissen. Und weil die Vertreter des Staates ihren Dienst im Auftrag Gottes ausüben, zahlt ihr Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid, zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Und erstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Die Bibel ist hier ganz klar. Sie sagt, die öffentliche Gewalt steht im Dienst Gottes. Zweimal sagt sie, die öffentliche Gewalt handelt im Auftrag Gottes und zum Schluss sagt sie, wir sollen der staatlichen Gewalt den nötigen Respekt erweisen. Machst du das? Die Frage könnt ihr jetzt für euch selbst beantworten auf dem Platz, ja? Weil das wird dann zu weit gehen. Auch mir ist eben noch Gott hat eben noch zu mir so gesprochen, wo die Affäre war dem einen Bundestagspräsidenten, ja. Wie hast du, und dann hat ja jeder hat auf ihm rumgehackt, die ganzen Zeitungen. Überall hast du nur gelesen, was für einen Fehler er gemacht hat. Jetzt ist meine Frage, hast du für diesen Mann gebetet oder hast du auch mit drauf gehauen? Gott, ist das wichtig? Weil wir haben kein Recht, diese Menschen zu beurteilen. Auch wenn sie Unrecht tun, das ist Gottes Sache, das zu bestrafen, ja. Bloß wir sollten dann wirklich konträr dagegen gehen, wirklich sagen, nein, ich mache in dieser Hetzjagd nicht mit. Ich stehe dazu. Ich bete für meine Bundeskanzlerin, für unseren Bürgermeister hier. Alles, was über uns eingesetzt ist. Ein Beispiel jetzt. Wenn ein Autofahrer geblitzt wird, dann regt er sich ganz furchtbar auf. Er beschimpft die Leute, die diese Messung durchführen, nur dass er das Gesetz gebrochen hat. Das hat er vergessen. Oder ein anderes Beispiel. Polizeibeamte, was sind sie in deinen Augen? Sind es blöde männliche Rinder in der Mehrzahl oder sind sie von Gott eingesetzt? Ja, überlege es dir. Weil die Meinung, du hörst immer nur negativ. Jeder spricht nur negativ über sie. Aber sie riskieren auch ihr Leben dabei. Haben wir das vergessen? Sie sind wirklich von Gott eingesetzt. Und das, wenn du das so siehst, dann werden diese Menschen auf einmal wertvoll. Weil sie werden doch von jedem angespuckt und angeschrien. Ja? Sollten wir das auch tun? Ich denke nicht. Oder denken wir mal an Fußballveranstaltungen, wo sie die Fans, die angeblichen Fans, trennen sollen. Sie sind die Prügelknaben für allen. Von jeder Seite kriegen sie Feuer. Wir könnten das jetzt endlos weiterführen. Bezahlst du deine Steuern, alle Steuern? Super. Betrügst du bei der Einkommensteuer? Nein, ja. Weil dann hört man immer den Satz, das macht doch jeder. Aber ist es deswegen richtig? Nein, wirklich nicht. Ja, Hoffmann, ich bin schon fertig. Zusammenfassung. Es kommt aber noch. Zusammenfassung. Nee, ich mache noch keine Zusammenfassung. Ich habe ein Buch mitgebracht, woraus wir jetzt, der Hoffmann hat letzte Woche schon darüber gepredigt, nächste Woche geht's weiter. John Bevere. Der Lohn der Ehre. Der biblische Weg, Gottes Segen zu empfangen. Holt euch dieses Buch. Ich kann es nur empfehlen. Und es wird was mit euch tun. Und dieses Buch ist ja nicht geschrieben worden, dass der John Bevere reich wird, sondern dass du, wenn du diese Grundsätze anwendest, dass du dein Leben veränderst, dass du auf einmal eine andere Ernte einfährst, dass du auf einmal, wenn du es richtig handelst, kriegst du andere Resultate. Dann wird Gott dich segnen. Und vorher kann er es nicht. Wenn du schlecht über andere Menschen redest, kann er dich nicht segnen. Ich habe da ein schönes Beispiel, mein früher Arbeitskollege, ich konnte den absolut nicht leiden. Ah, furchtbar. Also, aber darum geht's ja gar nicht. Dann habe ich schlecht über den gesprochen und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Bernd, du entschuldigst dich bei ihm. Ich habe gesagt, was, Herr? Der tut doch das und das und das. Da sagt er, darum geht's gar nicht. Du entschuldigst dich dafür. Was du getan hast, das war nicht richtig. Dann bin ich zu dem hingegangen, habe gesagt, Hansi, tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen, ich habe schlecht über dich gesprochen. Der hat zwar geguckt wie ein Auto, weil der sowas kannte er gar nicht. Hat er gesagt, okay, nehme ich an. Und ich habe daraus gelernt, ich spreche nicht mehr über einen anderen schlecht, weil sonst schickt er mich wieder hin. Und das möchte ich nicht mehr. Ja. Ja. Oder die Ehre auch deinen Chefs gegenüber. Ich war in der großen Dachdeckerfirma in Frankfurt und dann wurden wir abends, das war anscheinend Politik so, immer zusammengeschissen. So. Als erwachsener Mann, man hat Familie und alles, und dann kriegt man da so Feuer, das ist auch nicht schön, ja. Also bin ich raus, vor das Gebäude gegangen. Erstmal, dann habe ich mal an meine Hose ein bisschen rumgeschlagen, bin weitergegangen. Am ersten Tag haben sie geguckt, ein paar. Am zweiten Tag haben schon fast alle geguckt. Und am dritten Tag haben alle geguckt, wenn ich da rausgegangen bin, habe gegen meine Hose geschlagen, ins Auto und nach Hause. Und es kam nur eine, der hat mich gefragt, Bernd, was machst du da? Das war der Horst, den kennen ja einige noch. Ich habe gesagt, Horst, wenn Jesus aus einem Dorf herausging, wo sie ihn nicht aufgenommen haben, hat er den Staub abgeschlagen und ist woanders dahin gegangen. Und am nächsten Abend waren wir mit zwei Mann draußen. Ja. Ja. Und soll ich euch was sagen? Keiner hat gefragt und ich habe es auch keinem anderen erzählt. Die sind halt doof geblieben, sagen wir es mal so. Die wollten es nicht wissen. Nee, Jesus sprach ja auch in Gleichnissen. Und nur wer nachgefragt hat, dem hat er diese Offenbarung dann gegeben. Ja? Das ist absolut wichtig. Alle Autoritäten sind von Gott eingesetzt. Wir sollten Menschen, die von Gott in Autorität eingesetzt wurden, achten und ehren und den nötigen Respekt entgegenbringen. Dies bezieht sich auf alle Bereiche unseres Alltags. Arbeitsplatz, Gemeinde, Familie und in der Gesellschaft. Wenn wir diese Grundsätze verstanden haben und sie auch anwenden, dann bekommen wir den vollen Lohn. Die Aufforderung, andere Menschen zu ehren, dient nicht nur denen, die wir ehren, sondern auch uns. Wir verlieren, wenn wir denen, die wir ehren sollen, die Ehre vorenthalten. Da habe ich noch eine schöne Bibelstelle, Markus 10, Vers 43 bis 45. Wer von euch etwas Besonderes sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Das ist unser Vorbild. Und ein Leiter im Christuszentrum, der herrscht nicht über andere, der dient ihnen. Das ist der große Unterschied zu den weltlichen Gepflogenheiten. Wenn jemand ein Leiter ist, der will herrschen, der will sagen, genau wo es lang geht. Wir können das auch tun, aber mit Achtung und Ehre. Und Gott ist das wichtig. Und wenn wir das anwenden, werden wir andere Resultate haben. Wir werden Gottes Ernte dann einfahren. Und heute Morgen möchte ich zuerst einen Aufruf machen für Menschen, die noch alleine unterwegs sind, ohne Gott. Die wirklich alleine gehen. Und Gott sagt doch zu ihnen, kommt zu mir. Wir haben heute gehört, dass das Reich Gottes ein Königreich ist. Gottes Reich, hier auf der Erde bauen zu dürfen, ist eines der größten Abenteuer, die es gibt. Der Weg ist nicht immer leicht, aber du kannst ihn gehen. Und es hat niemand gesagt, dass du ihn alleine gehen sollst. Also will ich fragen, bist du bereit, dieses Reich mitzubauen? Jesus als deinen König anzuerkennen und ihm nachzufolgen? Dann gib mir ein Handzeichen und wir werden zusammen beten. Ich mache das bewusst heute Morgen schwer, weil bei mir ist es 11 Jahre her, wo ich diesen Schritt getan habe. Damals, unser Pastor hatte gepredigt, kam der erste Aufruf nach der Predigt, dann Jesus nachzufolgen. Ich habe mir gedacht, oh, ich weiß nicht. Dann kam der zweite Aufruf. Und ich habe immer noch gezögert. Und dann kam der dritte Aufruf. Und auf einmal wusste ich, in diesem Augenblick wusste ich, wenn ich jetzt nicht gehe, dann werde ich nie mehr diesen Weg mit ihm gehen. Und dann war es mir egal, um die ganzen Menschen herum. Ich bin aufgestanden und nach vorne gegangen. Das war wirklich eine schwere Entscheidung. Aber es war mir das wert. Ist jemand hier, der diesen Weg heute gehen will? Mit ihm? Auch am Livestream? Sie können auch diesen Weg gehen. Das war der zweite Aufruf. Und es war wirklich eine ganz persönliche Entscheidung. Und sie hat mein Leben verändert. Und ich muss sagen, ich würde es heute wieder tun. Ja, ich frage nochmal, ist jemand hier, der diesen Weg gehen will? Es ist wirklich eines der größten Abenteuer, das ich bis jetzt erlebt habe. Und ich bin noch lange nicht am Ende vom Weg. Es geht ja immer noch weiter. Wir sind ja, und das Schleifen geht auch weiter. Bloß heute habe ich keine andere Einstellung zu dem Schleifen. Ich weiß, es dient mir zu meinem Vorteil. Er will mich so haben, dass ich nicht mehr wie Bernd Kröger aussehe, sondern Jesus ähnlicher ansehe. Dass die Leute Jesus in mir erkennen. Das will er. Okay. Dritter Aufruf, ja. Der Thomas, denke ich, wird gleich noch mit den Livestream-Mithörern Übergabegebet sprechen. Und jetzt kommt mein zweiter Aufruf. Und der ist mir auch absolut wichtig, weil es ist doch keiner so vollkommen von uns, dass wir sagen können, wir haben nichts gefehlt. Und wenn dir heute bewusst geworden ist, du hast Fehler gemacht, du hast deinen Leitern oder dem Staat betrogen und so weiter, schlecht über sie geredet, dann tu Buße. Kommt nach vorne, es wird mit euch gebetet. Das ist mir absolut wichtig. Und normalerweise müsste die ganze Gemeinde hier vorne stehen. Alle müssten hier stehen, weil wir sind nicht vollkommen. Und wenn dir das bewusst ist, Gott will nur dein Bestes. Er will, dass du vorangehst. Er will, dass du wächst, dass du dich so weit ausbilden lässt, dass du dann neue Menschen um dich scharst und sie ausbildest. Und das ist ihm absolut wichtig. Und dieses Thema, der Lohn der Ehre, geht ja nächste Woche weiter. Hört dazu. Holt euch dieses Buch, der Lohn der Ehre. Studiert es und wendet es an. Weil alleine studieren, das nützt ja nichts. Wendet es an und ihr werdet sehen, dass sich etwas ändern wird in eurem Umfeld. Und das passiert ganz automatisch nur durch Gottes Hilfe. Ich danke euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.